und vollbring dieses Wunder jetzt auch in der Predigt, dass es nicht Menschenwort bleibt, sondern du Herzen und Sinne und Seele öffnest und du zu uns sprichst. Amen. Das Vaterunser, tausendfach gesprochen, tausendfach gebetet, tausendfach besprochen. Das wichtigste christliche Gebet überhaupt, das in keinem Gottesdienst fehlt. Das ist auch kein Wunder, denn als Jesus von seinen Jüngern aufgefordert wird, Herr, lehre uns zu beten, dann antwortet er mit dem Vaterunser. Er sagt, betet so, Doppelpunkt, Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name und so weiter. Gute Gründe also, dass wir in den letzten Wochen das Vaterunser sozusagen durchgepredigt haben. Dass wir in den Blick genommen haben, wie unsere Freunde aus unserer Partnergemeinde Nairobi Chapel in Afrika das Vaterunser verstehen. Was Beten und das Vaterunser mit Marathonlaufen zu tun hat und auch mit Tobi Beckmann, der ja heute die Liturgie macht. Wie das Beten des Vaterunsers zur Politik werden kann. Und warum es wichtig ist, zwischen Ethik und Moral zu unterscheiden. Wer sich mit diesen Gedanken ausführlicher auseinandersetzen will, der schau bitte auf die Homepage www.andreasgemeinde.de. Dort könnt ihr alle Predigten dieser Predigtreihe nachhören und es lohnt sich. Das Vaterunser beinhaltet ja 7 Bitten. Zu Beginn sind es die sogenannten 3 Du-Bitten, die sich in erster Linie auf Gott beziehen. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann folgen die 4 Wir-Bitten, die uns Menschen mit unseren Bedürfnissen und unseren Nöten in den Blick nehmen. Gib uns unser tägliches Brot, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Führe uns nicht in Versuchung und erlöse uns von dem Bösen. In der ursprünglichen Fassung, die Jesus damals seinen Jüngern gelehrt hat, endet hier das Vaterunser. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Der uns so vertraute Schluss des Vaterunsers, nämlich, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, diese sogenannte Doxologie, also ein Lobpreis Gottes, fehlt in den ältesten Handschriften des Neuen Testamentes. Und das Vaterunser ist zweimal in der Bibel überliefert, im Lukasevangelium und im Matthäusevangelium. Und dieser Schluss fehlt auch in der Überlieferung im Lukasevangelium. Wenn ihr da sucht und lest in der Bibel, fehlt dieser Satz. Und nicht, weil er vergessen wurde. Im Matthäusevangelium ist er zu finden, aber auch dort mit einer Besonderheit. Er hat nämlich eine eckige Klammer. Dieser Satz bedeutet, in den alten Handschriften kommt er nicht vor, also er stammt nicht ursprünglich von Jesus. Die Forschung ist sich einig, dass erst seit dem Jahr 100 etwa dieser Schluss belegt ist. Und er wurde von syrischen Christen beigefügt zu einer Zeit, in der diese Christen stark verfolgt wurden. Und er wurde sehr schnell fester und beständiger Bestandteil des Vaterunsers. Für mich persönlich ist dieser Schluss, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen, der wichtigste Teil im Vaterunser. Denn hier wird der Blick gewandelt. Der Blick geht nicht mehr auf uns und unsere Bitten und unsere Wünsche, sondern der Blick richtet sich auf Gott, auf sein Reich, seine Kraft und seine Herrlichkeit. Er steht im Blick. Wir nehmen ihn in den Fokus. Und damit verdeutlichen und gestehen wir erstens zugleich ein, dass wir auf sein Reich und seine Kraft und seine Herrlichkeit angewiesen sind. Zweitens und mehr noch, weil Gott das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit ist, erst deshalb kann ich überhaupt mit meinen 7 Bitten zu ihm kommen und darauf vertrauen, dass Gott diese Bitten hört, dass Gott diese Bitten erhört, und dass Gott diese Bitten auch erfüllt. Dass er sich am Ende trotz aller Widerstände durchsetzt. Und damit ist für mich dieser Lobpreis voller Hoffnung und Zuversicht und hat drittens etwas grundsätzlich Befreiendes, Entlastendes und ja, manchmal auch etwas Relativierendes für mich und mein Leben. Und letztlich und viertens lädt dieser Schluss uns dazu ein, uns auch immer wieder neu bewusst zu machen, wo Gott sein Reich und seine Herrlichkeit und seine Ewigkeit schon durchgesetzt hat, wo er uns schon Gutes getan hat. Ihr merkt also, auch wenn dieser Schluss nicht vom historischen Jesus ist, so ist er doch in seinem Geist und entspricht seinem Verständnis. Das hier erwähnte Reich Gottes findet übrigens als einziges im ganzen Vaterunser zweimal statt. Das heißt nämlich einmal, dein Reich komme, in einer der Bitten, und eben am Ende, dein Reich in Ewigkeit. Dein Reich, Gottes Reich, nicht mein Reich und auch nicht unser Reich, auch wenn wir das manchmal vergessen. Und was mit dem Reich Gottes gemeint ist, das hat Jesus recht genau beschrieben. Er spricht immer wieder von diesem Reich des Friedens und der Gerechtigkeit, von diesem Reich, in dem kein Leid, keine Angst, keine Gewalt, kein Mangel, keine Unterdrückung mehr herrschen. Dieses Reich Gottes, so sagt Jesus, ist dort, wo Gott seine Königsherrschaft aufgerichtet hat, wo er das Sagen hat, unbestritten und unwidersprochen. Wo Gott selbst, wie es in der Offenbarung heißt, alle Tränen von den Augen abwaschen wird und der Tod nicht mehr sein wird, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz. Und dieses Reich ist mit Jesus schon angebrochen. Daran glauben wir Christen, aber es muss noch endgültig zur Vollendung kommen. Und gleichzeitig, so betont Jesus immer wieder, bildet sich das Reich Gottes zwischen uns Menschen, wo Gerechtigkeit herrscht, wo etwas Gerechtes getan wird. Und damit dies gelingt, brauchen wir Gott. Und deshalb hat Martin Luther in seinen Erklärungen zum Vaterunser im kleinen Katechismus geschrieben, Zitat, Gottes Reich kommt wohl ohne unser Gebet von sich selbst, aber wir bitten in diesem Gebet, dass es auch zu uns komme. Gottes Reich reicht natürlich überall hin, aber wir sollen darum bitten, dass es auch uns erreicht, dass wir es von Herzen bejahen und daran teilhaben. Gottes Reich, davon bin ich überzeugt, reicht überall hin, an alle Ecken dieser Welt und an alle Ecken dieses Universums. Aber Gott zwingt niemanden in seinen Machtbereich. Gottes Reich ist nämlich keine Gewaltherrschaft, sondern ein Reich der Liebe. Und Liebe zwingt niemanden, sondern sie wirbt. Liebe lädt ein, Liebe motiviert. Und alle Menschen sind eingeladen, sich von Gottes Liebe erreichen zu lassen, die sich in Jesus Christus manifestiert hat. Und eigentlich läge es ja auch nichts näher, als dass wir diese Einladung einfach annehmen. Dass Menschen diese Einladung annehmen und sagen, ja, unser Vater im Himmel, dein Reich komme, ich will Bürger deines Reiches sein. Viele Menschen lehnen aber diese Einladung ab, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und es ist so wie in dem Gleichnis von Jesus, als zu einer großen Feier eingeladen wird und nach alle Gäste sich entschuldigen, weil sie mit scheinbar Wichtigerem beschäftigt sind. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, dann müssen wir zugeben, dass auch wir Gottes Einladung doch oftmals gar nicht annehmen oder nur halbherzig annehmen. Dass uns oft die Dinge in unserem Alltag viel wichtiger erscheinen als Gottes Reich. Dass wir uns um uns und unsere großen und kleinen Sorgen und Wünsche drehen. Und deshalb ist das Vaterunser so klug. Deshalb fordert es uns auf, dass wir immer wieder darum bitten sollen, dass Gottes Reich in unser Leben kommt. Dein Reich komme, dein ist das Reich in Ewigkeit. Und damit bitten wir, dass Gott, der Vater im Himmel, all das in unserem Leben beiseite räumen soll, was uns am Kommen des Reiches Gottes, an der Teilhabe am Reich Gottes hindert. Wir bitten damit, Vater im Himmel, räume in meinem Leben das beiseite, was das Kommen deines Reiches behindert. Erfülle mich mit deiner Liebe, lehre mich als Bürgerin, als Bürger deines Reiches zu leben. Das Reich Gottes will erbeten sein. Das Reich Gottes will erbeten sein. Und Martin Luther antwortet auf diese Frage, wie das dann geschieht, folgendermaßen im Katechismus. wenn der himmlische Vater uns seinen Heiligen Geist gibt, dass wir nach seinem heiligen Wort durch seine Gnade glauben und danach leben, hier zeitlich und dort ewiglich. Wie kommt Gottes Reich zu uns? Wenn der himmlische Vater uns seinen Heiligen Geist gibt, dass wir seinem heiligen Wort durch seine Gnade glauben und danach leben, hier zeitlich und dort ewiglich. Und dabei ist bemerkenswert, dass zunächst Gott allein der Handelnde ist. Er gibt uns den Heiligen Geist. Er redet zu uns durch sein heiliges Wort, durch die Bibel. Er schenkt uns seine Gnade. So kommt Gottes Reich zu uns. Und wir? Unsere Aufgabe ist es dann, dieses Reich anzunehmen und entsprechend zu leben. Es ist wie bei einem Samenkorn, das in den Acker gesät wird. Es keimt, es wächst aus sich selbst heraus und bringt schließlich Frucht. Und genau so hat Jesus in der Bibel das Kommen des Reiches Gottes beschrieben. Er hat gesagt, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht Nacht und Tag. Und der Same geht auf und er wächst, er weiß nicht wie, denn von selbst bringt die Erde Frucht. Gottes Reich kommt ohnehin. Gottes Reich kommt. Aber wir bitten, dass es auch zu uns komme. Dass Gottes Saat in meinem Herzen, in meinem Leben, in meinem Umfeld, in dieser Welt aufgeht. Denn sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dort, wo unsere Vater unser Bitten in Erfüllung gehen.